Flugshow, der deutsche Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen sowie spannende Hintergrundstories und exklusive Interviews. Präsentieren euch Tobias Ruf und Luis Holuch.
Servus, liebe Skispringen-Fans. Das Sommer-Grand Prix-Finale in Klingenthal liegt hinter uns und selbst wir als Kritiker des Zustands, in dem sich diese Serie befindet, müssen sagen, das hat richtig Spaß gemacht. Und warum das so war, das bespreche ich, Luis Holuch, jetzt mit unserer Expertin und rasenden Reporterin der Flugshow, der Carla Kolumna der Flugshow, Ulrike Gressler. Hallo, Uli.
Hallo, Luis. Den Namen habe ich jetzt, glaube ich, weg. Und hallo, liebe Zuhörer natürlich auch.
Aber es hat ja einen Grund, warum ich dich so nenne, denn du warst in Klingenthal tatsächlich vor Ort, zumindest am Samstag, dann hast das Geschehen ganz aus der Nähe beobachtet. Erzähl mal so ein bisschen, wie war dein Skisprungtag?
Ja, eigentlich hat sich nichts verändert. Also ich war jetzt mindestens auch 5 Jahre nicht an so einem größeren Wettkampf dabei. Also ich bin schon an kleineren Schanzen gewesen und an kleinen Austragungsorten. Aber irgendwie war es wie wieder nach Hause kommen und ja, Klingenthal war ja jahrelang meine zweite Heimat. Habe ich natürlich gefreut, ganz viele bekannte Gesichter zu sehen. War natürlich auch glücklich, weil doch die ganzen Topstars fast am Start waren und ja, mit jedem mal einen Plausch gehalten und der Tag war gegen ruckzuck. Kalt war es, das muss ich sagen. Aber es war schön, ich war überall dabei. Ja, war einfach mal wieder schön dabei zu sein. Und die Wettkämpfe waren ja auch für Klingenthaler Verhältnisse wirklich dann trotz allem wie am Schnürchen gelaufen.
Das muss man definitiv so sagen. Also ich kann mich an kein Wochenende in Klingenthal erinnern, was so reibungslos lief und was gleichzeitig noch so viel Spaß gemacht hat aus sportlicher Sicht. Und ich muss auch sagen, es waren jetzt vielleicht nicht so viele Leute vor Ort, wie man das vielleicht auch kennt aus der Vergangenheit. Aber ich fand, über die TV-Bilder und vor allem über die Mikros kam echt gut Stimmung rüber. War das vor Ort genauso?
Ja, auf jeden Fall. Und was mich gefreut hat, ich war ja jetzt nur am Samstag da, dass dann doch schon so viele Zuschauer auch zu den Frauen gefunden hat. Also es hat sich da nicht mehr gefüllt. Also es waren von Anfang an die Zuschauer da, die eben bis zum Schluss geblieben sind. Und da muss man auch mal großen Respekt aussprechen, weil es war wirklich kalt durch die Nässe und das zog alles sofort in die Glieder und die Fans standen da wieder und sie wurden ja auch belohnt, muss man ja wirklich sagen. Ich denke, bei allen 3 Springen aus deutscher Sicht. Und ja, ich denke, Klingenthal kam jetzt auch ein bisschen vielleicht, was Klingenthal nicht so entgegenkam. Natürlich das Wetter, es ist Ferienzeit in Sachsen, es war das lange Wochenende. Ich denke, viele Leute sind auch einfach andersweitig unterwegs. Und ich hoffe, dass das nächste Mal wieder für Klingenthal ein bisschen besser läuft, was das angeht.
Das hoffe ich natürlich auch. Ist ein toller Veranstalter, der sich da wirklich sehr, sehr viel Mühe gibt und ja auch nicht den leichtesten Stand hat, was so die Rahmenbedingungen angeht, muss man wirklich sagen. Aber das, was sie da wieder auf die Beine gestellt haben, da kann man wirklich nur ein Kompliment für aussprechen. Und man muss sagen, wie du schon angedeutet hast, aus sportlicher Sicht und gerade aus deutscher Sicht hat das Wochenende echt sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir dürfen über sehr, sehr viele positive Ergebnisse sprechen und ich finde, wir sollten mit dem spannendsten Springen des Wochenendes anfangen. Zumindest aus meiner Sicht war es das Mixteam-Springen. Wir haben uns letzte Saison ja wirklich auch darüber ausgelassen, dass das nicht Teil des Weltcup-Programms war. Jetzt haben wir es an diesem Wochenende wieder gesehen und uns wurde Recht gegeben, weil das war wirklich echt sehr, sehr packend. Und wir haben ja auf deiner Heimfahrt telefoniert am Samstag und haben auch getippt. Du hast es natürlich kommen sehen, wer dieses Springen gewinnt. Aber hast du auch vorhergesehen, dass Deutschland, das dieses Springen gewonnen hat, das Springen gewinnt, obwohl es bis zum letzten Sprung nicht einmal geführt hat?
Das habe ich natürlich nicht, aber wie gesagt, am Ende wird abgerechnet. Ja, ich muss auch sagen, also wer mich da total fasziniert hat, am ganzen Wochenende. Und ich habe auch kurz mit ihm sprechen dürfen. Er war selber überrascht, dass es ausgerechnet in Klingenthal so gut läuft, ist natürlich der Pius. Also was er auch abgeliefert hat im Mixteam. Und ja, großen Respekt. Aber an alle haben sich nochmal gesteigert. Ich glaube, fast alle haben fast wieder ihre besten Sprünge gezeigt im Mixteam. Und das macht irgendwie immer Team Deutschland aus.
Also Selina Freitag, Pius Paschke, Katharina Schmid und Andreas Wellinger gewinnen dieses Springen. Zarte 3,6 Punkte vor Norwegen, die ja die meiste Zeit dieses Wettkampfs tatsächlich angeführt haben, wenn mich nicht täuscht, sogar den gesamten Wettkampf. Und Österreich landet auf Rang 3. Und Ja, Fan of Ski Jumping hat uns schon gefragt, warum ist Deutschland so gut in den Mixteam-Wettkämpfen? Das ist ja was, was sich statistisch und auch historisch belegen lässt. Sie fragt, was machen die richtig, was andere falsch machen? Ich würde einschränkend noch dazu sagen, so viel haben die Norweger und Norwegerinnen gar nicht falsch gemacht, aber am Ende schlug das Pendel dann doch für Deutschland aus.
Ja, ich denke, der Marius Lindvik hat einfach nicht diesen allerbesten Sprung gezeigt und das wurde dann gleich auch ein bisschen bestraft. Ich muss auch sagen, der Andreas Wellinger kriegt halt überragende Haltungsnoten und das sind dann genau die drei Punkte, die hier auch vorne liegen. Und natürlich auch bei der Irin-Marie Kwander, die bekommt eben auch nicht die besten Haltungsnoten und dann macht das bisschen eben aus. Und ja, ich denke, was Deutschland stark macht, eigentlich sind sie selten wirklich Favorit aus Mixteam. Klar, jetzt sind sie immer Favorit, weil wir immer sagen, die gewinnen ja eh immer. Aber
Ja.
eigentlich haben doch viele immer, wenn man die Einzelwettbewerbe sieht, doch andere erstmal auf dem Schirm. Und vielleicht macht es das aus, dass sie nicht immer dieser ganz Top-Favorit sind. Und jeder irgendwie, klar, das wird jedes Team so machen, aber die sind am ausgeglichensten eigentlich. Die haben eben zwei gute, sehr gute Frauen, zwei sehr gute Männer. Und in jeder anderen Mannschaft hadert es dann doch. Entweder ist mal ein Athlet nicht so auf der Höhe oder eine Athletin. Und das ist in Deutschland ganz, ganz selten zu sehen. Und irgendwie. Ich denke, es ist jetzt schon auch ein Vorteil, dass Deutschland so oft ein Mixteam gewinnen konnte oder zumindest noch im Podest stand von Anfang an. Ja, und das ist dann vielleicht, ja, das unbewusst vielleicht auch in den Köpfen eigentlich drin.
Und das Schöne ist, das scheint sich ja auch auf die Leute zu übertragen, die jetzt gar nicht so oft im Mixteam dabei sind. Also selbst Andreas Wellinger ist jetzt in den letzten Jahren so ein bisschen reingerutscht. Pius Paschke, absolute Ausnahme, dass der jetzt dabei gewesen ist und trotzdem funktioniert es. Und finde ich schön, dass du Wellingers gute Haltungsnoten hervorhebst. Ich finde, er wird jetzt endlich mal gerecht benotet, weil es gab auch oft genug schon Wettkämpfe, gerade in der letzten Saison und auch Ende der vorletzten, wo er wirklich sehr gut gelandet ist und trotzdem immer so standardmäßig die 18,5 bekommen hat. Das ist schön, dass da jetzt vermehrt ein Auge drauf gelegt wird.
Größeren fällt es eben auf, wenn die einen kleinen Wackler haben, im Flug oder Andreas Willinger hat ja manchmal ein bisschen die Arme raus, aber wirklich minimal. Und hat er vielleicht unten einen kleinen Wackler, das sieht man eben sofort, weil er ist einfach ein großer Athlet. Und bei den kleineren, die können dann doch mal eher den Telemark auch ein bisschen reinschummeln. Man sieht es dann einfach nicht so, ob er vielleicht in einer tieferen Hocke gelandet ist oder ob der Telemark sauber gestanden ist. Und das ist vielleicht dann Andreas Wellinger sein Nachteil. Also ich denke, er muss fast noch sauberer den Telemark setzen als andere Athleten.
Ja, da ist die Körpergröße leider Gottes irgendwo ein Nachteil. Über das deutsche Team an sich und auch so ein bisschen über die Norweger wollen wir gleich noch sprechen. Schauen wir uns noch an, was im weiteren Feld so passiert ist. Österreich irgendwo zwischen ja, dem Mittelfeld und den beiden vorderen Nationen auf der 3 jetzt nicht so wahnsinnig überraschend. Die hatten wir ja beide auch auf die 3 getippt, auch aufgrund der Tatsache vor allem, dass Stefan Kraft in Klingenthal ja nicht mit dabei war, dann haben wir Japan auf der 4 auch wenig überraschend. Das einzige Überraschende für mich war da so ein bisschen, dass sie es tatsächlich mal probiert haben, auf Sarah Takanashi zu verzichten. Ich weiß nicht, wann die das letzte Mal nicht in einem Mixteam mit dabei war.
Das hat mich auch ein bisschen verwundert, weil sie ja auch im Einzelnen jetzt nicht schlecht war. Ich weiß es nicht, warum sie das jetzt so entschieden haben. Und also wer mir auch immer auffällt, ist auch Ito, also Yuki Ito. Entweder springt ein Mixteam nicht gut oder springt auf einmal überragend. Also das ist wirklich eigentlich oft das Zündlein an der Waage, ob es positiv, also sehr, sehr positiv ausfällt. Sie hatte halt leider ein bisschen das Pech, ja, dass eben die anderen beiden nicht schlecht waren, aber es reicht eben dann nicht für weit vorne, was wir eben schon analysiert haben.
Dann haben wir Slowenien auf der 5. Möchte ich gleich bei den Frauen insbesondere noch drauf zu sprechen kommen. Aber sehr positive Erscheinung, wie ich finde. Frankreich auf der 6. Also, das hätte ich jetzt im Vorfeld nicht getippt. Allein deshalb, weil ja auch die Frauen prinzipiell da stärker einzuschätzen sind. Und sie haben aber zum Beispiel Italien hinter sich gelassen. Also, das muss man wirklich positiv hervorheben, finde ich.
Genau, das war vielleicht eher die Überraschung, dass sie Italien hinter sich lassen. Aber die Frauen haben ja auch nicht ganz so gut auf der großen Schanze gefallen. Aber Klingenthal ist auch wirklich schon eine sehr, sehr große Schanze. Und ich glaube, die muss man auch ein paar Mal gesprungen sein, ehe man die so wirklich lesen kann. Der Pius hat es ja gut gesagt, dass ausgerechnet jetzt ein Klingenthal so aufgeht. Hätte er auch nicht gedacht. Also ich glaube, im Klingenthal muss man schon richtig viel das richtig machen. Und vor allem, da muss viel zusammenpassen und diese Schanze habe ich ja schon mal im vergangenen Podcast erzählt, die frisst wirklich Energie. Das sagen viele. Also man kann da jetzt nicht eine ganze Woche ein Trainingslager absolvieren. Also man merkt schon, dass man dann auf der Schanze einige Sprünge hinter sich hat. Und gerade Freitag war ja auch wirklich das Wetter ganz, ganz schlecht. Ich glaube, das wird auch schon bei vielen so ein bisschen die Körner gelassen haben.
Ja, Italien dann wie gesagt auf der 7 vor Polen fand ich ein bisschen überraschend, dass die es tatsächlich in den zweiten Durchgang geschafft haben. Vor allem, wenn man sich die Leistung ihrer ersten Frau Natalia Osorvik anschaut. Die ist natürlich noch sehr, sehr jung, aber dass sie es dann trotzdem geschafft haben, sich gegen die USA und die Schweiz durchzusetzen, zumindest eine Art Teilerfolg, muss man sagen. Bei der Schweiz muss man dazu sagen, leider der letzte Platz. In der vergangenen Saison hätte es wahrscheinlich mit ihrer Standardbesetzung noch fürs Finale gereicht, aber die mussten ja jetzt einen Abgang verkraften, dadurch, dass Emily Turazza jetzt für Deutschland springt.
Ja, gut für uns, schlecht für die Schweiz. Das stimmt schon. Also ich glaube, da haben sie wirklich eine sehr gute Athletin verloren und wir werden mal schauen, wie sie sich in Deutschland entwickelt. Das kann ein Vorteil, aber auch ein Nachteil sein, weil die Konkurrenz natürlich dort stärker ist und wir wissen ja alle noch nicht so, wohin die Reise wirklich mal geht mit dem Teilnehmerfeld und so weiter.
Ja, damit würde ich sagen, haben wir uns eigentlich die perfekte Brücke gebaut, um über den Frauenwettkampf zu sprechen, der der erste war, der am Samstag stattgefunden hat. Und wir können einfach bei Team Deutschland bleiben und damit auch bei Emily Turazza, denn sie hat ihr Grand Prix-Debüt für Deutschland gegeben, hat auch auf Anhieb Punkte geholt, was für die deutschen Skispringerinnen jetzt nicht unbedingt selbstverständlich war. Rang 26 ist es da für sie geworden. Und es gab zudem noch vier weitere deutsche Skispringerinnen, die erstmals in der nationalen Gruppe dabei waren, leider die Qualifikation nicht geschafft haben und so zuschauen mussten oder durften, wie Katharina Schmid dieses Springen gewonnen hat vor Erin Maria Quandal und Yuki Ito. Sie hat ja im Vorfeld an drei Wettkämpfen teilgenommen. Es waren halt alles Interkontinentalcups und man hat sich so gefragt, was sind denn jetzt diese Plätze eigentlich wert? Aber man muss sagen, die ganze Weltspitze war jetzt im Prinzip da und sie hat diese weiße Weste bewahrt. Was kann man daraus mitnehmen aus ihrer Sicht?
Ich habe das schon gemerkt, dass Katar wirklich irgendwie sich in Form gesprungen ist im Klingenthal. Sie war auch, fand ich, sehr entspannt. Und ich habe noch gesagt, nach dem ersten Durchgang, ich glaube, die gewinnt heute das Ding, weil ich ja auch wusste, dass bei der Irin Maria immer eben mit den Lupen auch ein bisschen gespielt wird und da eben vieles passen muss, dass sie die Pluspunkte bekommt. Das hat sie dann eben einmal nicht. Und Katar hat da einfach aufgezeigt, dass sie auf Großschanzen genauso gut fliegen kann, kriegt natürlich auch wieder gute Haltungsnoten, was ein sehr großer Vorteil ist gegenüber die Konkurrenten, die jetzt wirklich dicht hinter ihr sind. Und ja, war ja wirklich ein souveräner Sieg, muss man sagen. Es war nicht knapp. Also selbst wenn die Irin noch die 10 Punkte Zusatz bekommt wegen Geldkombination, dann ist sie trotzdem noch vor ihr. Ja, kann man nur gratulieren. Auch Selina Freitag wieder sehr gute Form gefunden. Kann man nur hoffen, dass es diesmal mit in den Winter bringt, weil letztes Jahr habe ich auch schon gedacht, ein Klingenthal hat sich sehr gut präsentiert und dann war der Winter eben so, wie er war und ich hoffe jetzt einfach, dass er da alles zusammengefunden hat und da jetzt den Weg so weitergehen kann. Wer mich auch überrascht hat nach wie vor, ist Jacqueline Salpusberger. Die seit letzten Sommer ist da irgendwie nochmal ein Knopf aufgegangen, habe ich das Gefühl. Da hat sich vielleicht der Trainer nur ein bisschen verpokert. Das waren dann doch zwei Lugen zu wenig für Jackie, weil sonst, glaube ich, wäre sie auch in den Top 3 gewesen. Und sonst war es wirklich ein schöner Wettkampf und was mich gefreut hat, auch viele verschiedene Nationen und den Top 10.
Muss man sagen. Also wir haben Deutschland vor Norwegen und Japan auf dem Podium. Dann haben wir zusätzlich in den Top Ten, wie du schon gesagt hast, noch Jacqueline Seifritzberger, also eine Österreicherin. Abigail Strait aus Kanada wird Achte, muss man auch lobend hervorheben, weil die hat es in Trondheim beim Training vor dem Inter-COC noch böse zerlegt. Also die ist richtig böse gestürzt, hat sich zum Glück nur im Gesicht verletzt. Und dann haben wir noch Joséphine Pannier aus Frankreich auf Platz 10. Ja, was sagen wir denn zu den restlichen Deutschen? Man muss ja leider sagen, es sind schon viele Hoffnungen in der Qualifikation bereits zerschellt, darunter auch mit Juliane Seifert, eine ganz erfahrene. Und abseits von Selina Freitag und Katharina Schmid haben eben nur Anna Holland, ehemals Rupprecht, als 22. und Alvine Holz auf Platz 24 bei ihrem Sommer-Grand Prix-Debüt gepunktet, neben Emily Toraza. Ist das was, wo man noch schauen muss, dass man da im deutschen Team noch ein bisschen in einer Breite schraubt, aus deiner Sicht?
Ja, auf jeden Fall. Ich denke, habe ich ja schon erwähnt, am Freitag, die Qualifikation war wohl sehr schwierig, was ich auch nicht verstanden habe. Ich habe mir ja dann nur die Liste angeschaut, warum eben wieder so wenig Fahrt gegeben wurde bei den Frauen.
Ja.
Also das wird auch natürlich dazu beigetragen haben, dass solche Athletinnen, die sich eh noch schwer tun oder die auch noch weit von der Weltspitze entfernt sind, wenn die noch wenig Fahrt bekommen und dann vielleicht nach oben Rückenwind und der Sprung noch nicht so passt, klar muss man immer auch noch den Sprung zeigen, egal bei welchen Bedingungen, dann wird es halt verdammt schwer. Und bei einigen war es ja auch verdammt knapp, dass sie das nicht geschafft haben, für den Wettkampf sich zu qualifizieren. Aber ja, es zeichnet sich nach wie vor ab, dass es eben irgendwie nach Katharina Schmid und auch nach Selina Freitag ein großes Loch ist nach wie vor. Klar, Anna Holland, also jedenfalls Anna Rupprecht, ich habe mich aus der Qualiliste gedacht, was denn diese Anna Holland, habe ich ja noch nie gehört. Aber ich habe es dann noch gecheckt. Die können sich dann vielleicht auch über ein Team springen, wirklich gute Ergebnisse dann noch erhaschen oder auch, ist ein wichtiger Bestandteil. Aber ja, es geht irgendwie gefühlt nichts mehr voran. Und klar, die Alina und die Emily, das sind jetzt gute Ergebnisse erstmal, aber sie sind halt auch schon 20 Jahre, ne? Und irgendwie fehlen mir da mal so, ja, noch irgendeine Ausnahme, die es mal noch ein Stück weiter nach vorne schafft. Das haben jetzt andere Nationen über Jahre irgendwie hinbekommen. Und wir können froh sein, dass die Katharina eben noch springt und da eben nach wie vor das Zugpferd ist.
Ja, muss man tatsächlich sagen. Wobei das gefühlt ist es mit Ausnahme ganz weniger Nationen schon so ein leichter Trend dahingehend, dass die Springerinnen auch hier so ein bisschen ja älter Schrägstrich betagter werden. Also dass das Alter in der Weltspitze in den letzten Jahren dann doch ein bisschen angestiegen ist, was prinzipiell ja zu
So
einer
ist, ja.
Entwicklung ja dazugehört, von einer nicht mehr ganz so jungen Sportart, muss man ja mittlerweile auch sagen. Und ich finde, das beste Beispiel dafür ist Team Norwegen, eben mit Kvandal, Jahrgang 2001, auf der 2, Thea Mirjam Bjørset, Jahrgang 2003, auf der 4. Und dann haben sie noch Silje Opseth auf Rang 13, Jahrgang 99. Das finde ich, ist so eine ganz gute Mischung. Und dafür, dass sie ja nur zu dritt am Start waren, auch eine sehr kompakte Mannschaftsleistung.
Ja, das auf jeden Fall. Also, ich habe zwar gesagt, es sind viele verschiedene Nationen vorne, aber man muss schon sagen, Japan, Norwegen waren dann doch mit am kompaktesten. Auch Österreich hat sich eigentlich wieder in teammäßig gesamt sehr gut präsentiert, aber da sieht man auch, Jackie eigentlich mit als Älteste ist da gerade das Zugpferd. Und da kannst du vielleicht noch was zu sagen, das hatte ich jetzt gar nicht so im Schirm, was mit der Marita ist.
Die ist den ganzen Sommer keine Wettkämpfe gesprungen.
Okay, das hatte ich jetzt eben nicht ganz so.
Ich denke mal,
Aber
die werden wir dann erst bei den österreichischen Meisterschaften wiedersehen.
genau, nächste Woche sind ja auch, oder jetzt das Wochenende, kommen ja auch die deutschen Meisterschaften, auch in Garmisch-Partenkirchen, eben auch wieder Großschanze. Ich denke, da wird man auch wieder sehen, dass, denke ich mal, Katharina und Selina irgendwo das Feld bestimmen und dann mal schauen, wer wirklich danach folgt.
Über eine Nation, die wir Mixteam nur kurz gestriffen haben, über die ich jetzt gerne ausführlicher sprechen möchte und die wir in den letzten Sommern eigentlich immer vorne gesehen haben, nur jetzt in Klingenthal halt so gar nicht, sind leider Gottes die Sloweninnen. Beste im Einzel noch Nika Vodan, ehemals Krishna. Ja, es sind viele neue Nachnamen, die wir uns jetzt drauf schaffen müssen für den Winter. Noch als Zwölfte, wie gesagt. Wenig berauschend, dann Tina Erzar auf Platz 20, zweitbeste Slowenin. Und wer mir an diesem Wochenende wirklich gar nicht gefallen hat, weil sie wirklich ja Harakiri-Sprünge einen nach dem anderen abgeliefert hat, war Nika Priots als 21. dementsprechend auch nicht im Mixteam dabei. Muss man dieses Team tatsächlich als Enttäuschung für dieses Wochenende verbuchen, auch aus deiner Sicht?
Ja, vielleicht sogar ein bisschen das Sorgenkind geworden mittlerweile. Letztes Jahr in Klingenthal haben wir ja alle gesagt, wer soll die im Winter schlagen? Und wir haben uns alle vertippt. Da fing es irgendwie schon an. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Und seitdem habe ich das Gefühl, es ist so ein bisschen der Wurm drinne. Ich weiß jetzt auch nicht, was so ein bisschen dazu beiträgt, wer jetzt welche Skimarke gesprungen ist. Das ist ja jetzt auch noch bei vielen dazugekommen. Zum Beispiel bei der Julia Kücken, die jetzt doch noch den Ski tauschen muss, weil ja flüge.de nicht mehr dabei ist. Und wo ja noch ein bisschen das Streitthema ist, dürfen sie die Ski noch springen oder nicht. Und das kam jetzt, glaube ich, für viele dann doch ein bisschen mehr oder weniger überraschend. Und da weiß ich jetzt auch nicht, wer da noch nicht so die feinen Einstellungen gefunden hat. Und es wird auf jeden Fall in dem Bereich nicht leichter werden, gerade für Athletinnen, die auch irgendwie auf den Sprung sind in die Weltspitze.
Da muss man, finde ich, Tina Erzar noch ein größeres Kompliment machen, weil die ist als einzige Slowenin auf flüge.de unterwegs gewesen bis zum Sommer, ist jetzt auf Van Dier gewechselt. Aber es spricht halt auch nicht dafür, dass die jetzt als 16-Jährige dann in einem Mixteam herhalten muss. Und ich finde, da muss man auch ganz vorsichtig sein, dass man dieses hochtalentierte, aber auch sehr ehrgeizige Mädel nicht irgendwo verheizt.
Ja, also ehrgeizig, also ist ja jeder Athletin ehrgeizig, aber es ist schon auffällig. Man weiß es von der Emma Klinitsch, die extrem ehrgeizig ist und sich dadurch vielleicht auch manchmal selber im Weg steht. Jetzt haben wir die Tina Erser, die eventuell vom Typ genauso ist. Ja, ich denke, da wird auch in jungen Jahren schon viel hart trainiert, wie in allen Nationen, aber vielleicht schon noch, was vielleicht noch nicht ganz altersgerecht manchmal ist. Und wer weiß, aber vielleicht überraschen sie uns diesmal, dass sie im Sommer eben nicht so gut waren und dann genau das Team im Winter sind. Vielleicht läuft es genau diesmal andersrum. Es sind ja
Ja.
doch noch 2 Monate, ehe es dann richtig losgeht, bei den Frauen zumindest.
Ja, und man weiß ja auch, wie es ist. Eine Nation, die so viele Erfolge in der Vergangenheit gefeiert hat, in einer festen Konstellation, das wird dann irgendwo aufgebrochen, dadurch, dass jetzt halt auch ein neuer Trainer da ist mit Juri Tepisch. Das muss sich ja sicherlich alles nochmal ein bisschen eingewöhnen. Das dachte man vielleicht auch bei den Italienerinnen, die ja mit Harald Rotlauer einen neuen Cheftrainer bekommen haben. Aber denen dürfen wir gratulieren, denn Lara Malsina gewinnt als erste Skispringerin aus Italien die Sommer-Grand Prix-Gesamtwertung. Sie ist am Samstag 15. geworden, zwar einen Platz hinter ihrer Teamkollegin Annika Sieff, die 14. wurde, aber sie hatte natürlich einen komfortablen Vorsprung von 42 Punkten vor dem Wochenende. Jetzt sind es am Ende 40. Muss natürlich auch sagen, gut, die sind alles durchgesprungen, im Gegensatz zu manchen Konkurrentinnen auch. Aber das wird ja trotzdem Erfolgserlebnis für die beide sein, was sie jetzt auch in Richtung Winter mitnehmen können.
Das auf jeden Fall. Und ich sage auch, es kann ja kein Nachteil sein, nur weil man kann ja nicht sagen, oh, die sind ja auch alles gefahren und andere nicht. Aber sie sind eben auch alles gefahren und haben sich dafür entschieden. Und zu Recht haben sie deswegen auch eben dann in der Gesamtwertung Platz 1 und 2 belegt. Und kann ich auch nur gratulieren. Und es ist auf jeden Fall ein super Erfolg. Und ja, kann man nur hoffen, dass sie da weiter drauf aufbauen. Und ich denke, gerade auf kleineren Schanzen und nicht ganz so großen wie jetzt in Klingenthal, denke ich, sehen wir sie auch öfters weiter vorne. Und mal gucken, ob es jetzt, der Harry Rothlau ist ja immer, wenn ein neuer Trainer kommt, ist ja auch oft erstmal großer Aufwind bei vielen Nationen und es funktioniert auch erstmal vieles gut. Es wird sich dann eben wieder zeigen auf Dauer, wie sich alles festigt, wie sich alles einspielt. Und sie haben ja auch einen super Co-Trainer, der ja auch schon ein paar Mal für Italien gearbeitet hat. Und ja, wäre schön natürlich. Da hätten wir wieder ein Team, was mitspringt, aus einer anderen Nation. Und ich denke auch gerade, dass man vielleicht dann den einen oder anderen Weltcup vielleicht auch mal wieder in Italien austrägt.
Wäre schön, ja. Sie hätten ja eigentlich die Olympia-Generalprobe haben sollen in Predazzo. Das wird ja aus bautechnischen Gründen leider nichts. Ist ja auch deshalb irgendwo bemerkenswert, weil die ja tatsächlich aktuell zu Hause keine Anlagen haben, auf denen sie trainieren können. Also sie müssen immer nach Österreich oder nach Slowenien fahren, um trainieren zu können. Aber bis dato scheint das sehr, sehr gut zu funktionieren. Dann machen wir den Switch rüber zu den Männern. Und da ist es so, dass Marius Lindwig das Springen gewonnen hat vor Timi Zeitz und Halvor Egner Granerud. Also zweimal Norwegen auf dem Podest und Lindwig macht's wie Schmid. Er gewinnt alles in diesem Sommer, wo er dran teilnimmt. Das ist schon eine bemerkenswerte Bilanz. Wie hat er dir und auch seine Teamkollegen dir gefallen an diesem Wochenende?
Ja, die Norweger waren schon sehr überragend. Also gerade auch als Team sehr geschlossen. Sag ich mal, neben den Deutschen fast das einzige Team, was so geschlossen aufgetreten ist und ja, beeindruckend. Also ich denke, einer von denen wird es schon in den Winter bringen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt alle Norweger da irgendwie so einen Knick erleben. Und ich meine, Marius Lindwig war schon immer mit vorne dabei. Halvor Egner Granerud hat sich, glaube ich, wieder sehr gut gefangen nach letzter Saison. Und ich, wie gesagt, ich kann mir schwer vorstellen, dass sie jetzt einen richtigen Knick erleben werden, zumindest am Anfang der Saison. Also ich denke, mit Team Norwegen kann man dieses Jahr gut rechnen.
Da würde ich auch fest von ausgehen. Natürlich eine besondere Motivation auch mit der Heim-WM in Trondheim, wo sie auch sehr, sehr fleißig trainieren auf den Anlagen, was sicherlich ein großer Vorteil sein wird, dieser Erfahrungsvorsprung gegenüber den anderen Nationen. Und Lindwig ja auch einer von denen, die die Skimarke wechseln mussten. Und die Anpassung scheint ihm bislang hervorragend gelungen zu sein. Kann man ihm nur ein großes Kompliment aussprechen. Bevor wir gleich noch über Team Deutschland reden, wer ist dir denn sonst international noch positiv oder vielleicht auch negativ aufgefallen im Feld der Männer?
Na, Timi Zajc auf jeden Fall, dass er da Zweiter geworden ist, hat ja auch noch geführt nach dem ersten Durchgang. Ich muss sagen, auch Ryo Kobayashi, dass er wieder vorne dabei ist, wenn wir wissen, wie lange er jetzt auch schon dabei ist, auch im vorderen Feld. Ich denke, der Daniel Schofenik hat sich sehr gut präsentiert mit Platz 7, weil ich glaube, er war ja auch ein bisschen verletzt. Also insgesamt auch Team Österreich wieder. Dann auf jeden Fall unser Ukrainer mit Platz 12. Großes Lob und Eigentlich hat jede Nation so ein bisschen einen reingebracht. Ich sehe auch gerade noch mal die Franzosen mit Valentin Foubert. Die jungen Deutschen haben sich, finde ich, auch gut geschlagen. Also die haben ihre Chance genutzt. Die meisten haben sich alle oder viele ins sogar ins Finale dann eingesprungen. Ja, negativ müsste ich jetzt mal überlegen. Das ist ja immer, wenn man live vor Ort ist, kriegt man auch nicht alles so mit. Ich denke, ja, die Schweizer sind ein bisschen ins Hintertreffen wieder geraten. Hoffe ich, dass die sich noch fangen, weil die Schweizer sind trotzdem für den Skisprung-Zirkus, denke ich, enorm wichtig. Gerade Simon Amann war ja auch wieder dabei. Ja, und vielleicht Team Polen könnte noch ein bisschen zulegen. Ich denke mal, das wird auch spannend, wie die sich dann im Winter aufstellen, was Kamis doch macht. Das ist mir jetzt aufgefallen, dass wir die eigentlich gar nicht so groß gesehen haben.
Ja, natürlich noch so ein bisschen mit Malessen zu kämpfen in dem Fall. Also Stoch hat mir in der letzten Folge erwähnt, dass er sich da am Knie ein bisschen verletzt hat, ist aktuell in der Reha. Piotr Jua war auch weite Teile des Sommers verletzt. Sicherlich nicht ideal für Team Polen, die aber trotzdem ja den Sommer-Grand Prix Gesamtsieger stellen, mal wieder. Ich weiß jetzt nicht, zum wievielten Mal, so gut vorbereitet bin ich leider Gottes nicht. Aber in diesem Fall ist es Pavel Wąsek, der mit 329 Punkten vor Stefan Kraft und Marius Lindwig die Wertung da gewonnen hat. Glaube ich, kann man analog sagen zu den Italienerinnen, ein schöner Erfolg für ihn ganz persönlich. Aber ob es dann im Winter auch automatisch dazu führt, dass er vielleicht zumindest ab und zu mal in die Top 10 springt, das sehe ich im Feld der Männer nicht so als gesetzt an, ehrlicherweise.
Ja, wir haben ja jetzt das Wochenende gesehen, es war ja dann doch auch viele aus der Weltspitze da, es haben ja nur wenige gefehlt jetzt. Also natürlich Stefan Kraft fällt mir gleich auf Anhieb ein. Ich weiß jetzt nicht, was mit Micha Heiböck ist. Ich weiß nicht, ob dir jetzt noch jemand auffällt, außer die Polen, die wir schon erwähnt haben, wer jetzt wirklich noch gefehlt haben könnte. Und dann sieht man eben, wo dann dem Feld landet. Und gerade die großen Nationen, glaube ich, sind gerade Richtung Winter, die dann nochmal eins draufpacken eher.
Da würde ich auch ganz, ganz fest von ausgehen. Dann lass uns doch über das Team Deutschland sprechen, was ja natürlich auch in unserer letzten Folge großes, großes Thema war, nachdem man jetzt auch mal wirklich alle großen Namen gesehen hat. Auch die Einzelergebnisse lesen sich wirklich gut. Also das, was Pius Paschke und Andreas Wellinger im Mixteam gezeigt haben, das haben sie am Samstag zuvor mehr als nur angedeutet mit Platz 4 und Platz 8. Aber auch dahinter, du hattest es schon angedeutet, schaut es mannschaftlich echt gut aus. Also da hat Stefan Horngacher viele Optionen zur Auswahl, wen er denn jetzt Richtung Weltcup-Winter dann nominiert für die 6 Startplätze plus den 7. für den Juniorenbereich.
Ja, da ist ja Deutschland erstmal gut aufgestellt, muss man ja auch sagen. Das ist gerade eben zum Glück auch den Luxus, den sie jetzt haben gegenüber anderen Nationen. Und da fällt es vielleicht nicht ganz so schwer, als wenn sie hätten jetzt nur 5 Starter wählen müssen. Ich glaube, dann wäre es schon ganz schön hart zu entscheiden, du fährst jetzt nicht mit. Ja, ich denke mal, Wellinger, ich denke auch Pius Paschke, ich denke auch Karl Geiger, auch wenn er jetzt vielleicht hinter den anderen war, denke ich mal fast, dass die wieder gesetzt sind und danach wird es spannend. Ich meine, Eisenbichler Markus hat sich jetzt wieder rangekämpft, lag ja sogar auf Platz 9 nach dem ersten Durchgang. Vielleicht kommt noch ein bisschen Lockerheit rein. Jetzt hat er ja erstmal wieder bewiesen, dass er im deutschen Team mit einer ist, mit dem er rechnen kann. Ja, ein bisschen, wer die Wahl hat, hat die Qual, würde ich sagen. Und bin ich mal gespannt, für wen er sich dann wirklich entscheidet für die ersten Weltcups. Vielleicht wird auch die deutsche Meisterschaft noch ein Wörtchen mitreden. Vielleicht ist noch irgendeine Überraschung wieder dabei, wie letztes Jahr mit Martin Hamann. Also ich denke, wenn einer die deutsche Meisterschaft in Garmisch gewinnt, den wir jetzt noch nicht auf dem Zettel haben, dann wird der vielleicht das Glück haben und mitfahren dürfen.
Muss man definitiv so sagen. Also Tobi und ich hatten uns ja in der letzten Folge auch so weit aus dem Fenster gelehnt, dass wahrscheinlich auch Philipp Raimund und Stefan Laie ganz gute Karten haben dürften, die jetzt auch ja im Mittelfeld gelandet sind, sehr solide Punkte geholt haben. Aber das haben eben auch andere und gerade deshalb dürfte die Meisterschaft jetzt am Samstag und am Sonntag wirklich sehr, sehr interessant werden. Schade nur, dass man da wahrscheinlich wieder nur über Ergebnislisten dann was mitbekommen wird.
Ja, und ich sage mal, es ist ja auch interessant, beim Stefan Garrer entscheidet er sich wirklich, sage ich mal, auf die er sich schon immer verlassen konnte, oder probiert er auch jetzt natürlich die Jüngeren heranzuführen, dass dann doch mal vielleicht auch ein Jüngerer eher die Chance bekommt als vor, sage ich mal, einen Älteren, oder ob er wirklich sagt, nur das Ergebnis zählt. Da bin ich auch mal gespannt, wie er dann zumindest, sage ich mal, um den letzten Startplatz entscheidet.
Ja, Dieser Juniorenstartplatz, der scheint ziemlich sicher in Richtung Adrian Tittel zu gehen. Allein auch irgendwo so ein bisschen mangels Alternativen. Da hat jetzt sich im Sommer nicht wirklich einer groß aufgedrängt. Wäre natürlich schön, denn dann auch beständig im Weltcup zu sehen, zumindest bis zur nächsten Junioren-WM, hat man ja diesen Startplatz. Und dann ja, muss man dann mal schauen, wohin sich das im kommenden Winter dann entwickelt.
Ja, das ist natürlich eine tolle Sache, muss ich sagen. Also gerade wenn natürlich den Juniorentitel eine große Nation gewinnt, wenn es natürlich eine kleine Nation dann ist, was ja auch mal passieren kann, dann nützt der siebte oder der zusätzliche Startplatz natürlich wenig. Aber für Deutschland, Österreich, Japan, Norwegen ist das natürlich ein Segen, gerade bei der Konkurrenz. Und dass man dann den Startplatz so lange hat und man das anscheinend ja wirklich nur für Junioren hergeben darf, dann hat ja doch immer mal ein Jüngerer die Chance. Und das kann schon viel helfen, Nationen, wo vielleicht auch mal der Nachwuchs noch mehr wieder herangeführt werden muss.
Ja, also die drei Startplätze sind ja aktuell in Hand von Deutschland, Österreich durch Juniorenweltmeister Stefan Embacher und den USA durch Eric Belshaw, der Silber geholt hat bei der letzten JWM. Gut, jetzt bei den USA weiß
Ja,
ich
das
jetzt
meine ich
nicht,
ja. Also
ob
wenn
die
jemand
denn, ja.
so eine Nation dann den Titel oder den zusätzlichen Startplatz bekommen hat, nützt es ja natürlich jetzt, sage ich mal, für den Gesamtweltcup jetzt nichts, da muss man jetzt so egoistisch sieht. Aber es ist natürlich ein schöner Erfolg, wenn so eine Nation bei der JWM mit dabei ist oder mit so weit vorne vor allem, also eine Medaille erhoben hat.
Ja. Ja, jetzt sind wir Anfang Oktober, das heißt, es sind jetzt noch, wenn ich richtig rechnen kann, insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Wochen bis zum Weltcup-Start. Was ist das jetzt für eine Phase für die Skispringerinnen und Skispringer? Worum geht es jetzt in den letzten Wochen vor dem Schneeauftakt noch?
Ja, ich denke mal, jetzt konzentrieren sich, jetzt sage ich mal aus deutscher Sicht natürlich noch auf die Meisterschaften. Da bin ich auch schon richtig, also ja, freue ich mich auch schon richtig drauf und bin wirklich sehr interessiert, wer denn da den Titel holen wird und auch bei den Männern, wer sich noch so zeigen wird. Also finde ich wirklich spannend, dass auch so spät ist ja dieses Jahr die deutsche Meisterschaft, muss man ja auch mal dazu sagen. Ja, in die letzten Wochen, na klar, die jetzt vorne dabei sind, hoffen natürlich die Form mit in den Winter gleich zu nehmen. Viele werden nochmal an Feinschliff arbeiten, wie es immer so ist. Vielleicht auch noch mal eine Woche Abstand haben, aber sobald es irgendwo geht, auf Schnee zu springen, werden die schauen, dass sie auf Schnee kommen oder zumindest auf die Eisspur, sobald die Temperaturen zulassen. Der Herbst ist ja dieses Jahr ein bisschen ja, besser dafür gesehen.
Ja.
Und ja, ich denke mal, jeder persönlich wird dann noch seine Baustellen haben. Vielleicht hat auch der eine noch ein bisschen körperliche Baustellen und sich jetzt noch mal zurücknehmen kann und da das, sage ich mal, auskurieren kann. Und da wird jeder irgendwie, der eine hat natürlich mehr zu tun, der jetzt mit zum Beispiel mit der Skimarke noch nicht zurechtkommt. Also ich denke ganz, ganz unterschiedlich. Und wir haben es ja auch gesehen, letztes Jahr mit Martin Hamann haben wir gedacht, Mensch, wenn der das so mit reinbringt von der deutschen Meisterschaft, dann ist er auf jeden Fall im Weltcup-Team gesetzt. Und dann hat man eben auch gesehen, wie schnell es dann mal andersrum geht. Also das sind schon noch spannende Wochen und ich denke, jeder Athlet kann es dann auch langsam, also möchte dann auch, dass es eben losgeht wieder.
Ja, wäre in dem Zusammenhang natürlich schön, wenn man ähnlich früh wie im letzten Jahr in Lillehammer auf Schnee springen kann. Da war es, glaube ich, so um den 14., 15. November. Das wäre ja jetzt quasi eine Woche vor dem Weltcup-Auftakt, der letztes Jahr ein Wochenende später war. Und wenn es dann soweit ist, werden das die Teams sicherlich in Angriff nehmen. Vielleicht wäre Falun da auch eine Alternative, weil die ja zumindest dieses Snow Farming machen, dass sie da die Normalschanze herrichten, auch für Mitte November. Also das werden ja dann wahrscheinlich so die Hotspots sein, wo die Teams sich dann rumtreiben in gut einem Monat.
Genau, ich denke, Lillehammer ist natürlich der Favorit, weil das eben auch wirklich schöne Schanzen sind. Falun sind auch keine schlechten Schanzen, aber vielleicht schon noch ein bisschen eigener, sage ich mal. Und ja, ist natürlich auch immer für viele Nationen mittlerweile eine Kostensache. Wo können sie sich das jetzt leisten? Wie lange? Klar, die großen Nationen werden das angehen. Schöner ist natürlich, wenn es im eigenen Land dann schon irgendwo möglich ist. Aber durch die Eisspuren muss man auch sagen, gerade Oberstdorf, also selbst wo ich noch gesprungen bin, man ist schon sehr, sehr lange dann eigentlich schon fast in den Winter reingesprungen, dass man eben noch auf Matten gelandet ist. Aber durch die Eisspuren ist das dann doch schon nochmal was ganz anderes als vielleicht vor 10 Jahren, wo man wirklich dann die Schanzen zugemacht hat, Mitte Oktober und dann wirklich gewartet hat, dass man endlich irgendwo auf Schnee kommt.
Das hat sich definitiv in den letzten Jahren verändert. Ja, irgendwo auch zum Positiven, muss man sagen, weil es die Vorbereitung ja in dem Sinne auch Leichter macht, soweit ich informiert bin, ist jetzt in Garmisch-Partenkirchen noch keine Eisspur, anders als bei den deutschen Meisterschaften letztes Jahr, aber so groß sind die Unterschiede ja dann auch nicht. Für euch noch die Zeiten am Wochenende, Samstag 18:30 Uhr der Einzelwettkampf und dann Sonntag wahrscheinlich so gegen 10 Uhr. Genauer steht es im Wettkampfprogramm nicht. Da ist nur die Zeit für den Probedurchgang angegeben um 9 Uhr. Wir wurden auch gefragt, ob man die irgendwo anschauen kann. Also wir wissen von nichts. Vielleicht gibt es irgendeinen Handystream, aber der Deutsche Skiverband hat da nichts zu verlauten lassen, dass es da irgendwie eine Übertragung gibt. Wäre natürlich schön, wäre auch sehr, sehr interessant, glaube ich, aber gut, muss man so hinnehmen, wie es ist.
Ja, ich glaube, letztes Jahr konnte man es verfolgen, ne? Irgendwie über einen Livestream. Also irgendwann konnte man es mal, aber ob das jetzt dann eben der Verein gemacht hat oder der Deutsche Skiverband, aber ich denke mal, das ist immer wieder Kosten-Nutzen-Faktor.
Ja.
Ist eben auch, natürlich auch so in einer großen Chance, muss man ja auch mal ehrlich sagen, der Aufwand schon sehr, sehr groß, dass man auch eine gute Kameraperspektive hat. Es nützt ja nichts, nur eine Kamera aufzustellen, dass man sagt, man bietet jetzt einen Livestream an, im Endeffekt sieht der Zuschauer am Fernseher trotzdem nichts. Ja. Ich kann das schon auch verstehen, dass das nicht so einfach ist, das jedes Mal alles zu zeigen.
Ja, es sind halt andere Zeiten als Anfang der 2000er, wo die deutschen Meisterschaften auch einen festen Sendeplatz hatten in den dritten Programm der ARD. Also ich kann mich daran erinnern, die deutsche Meisterschaft, mein erster Skisprung-Wettkampf, wo ich damals vor Ort gewesen bin, in Winterberg. Es müsste 2001 oder 2002 gewesen sein. Die wurde damals im WDR übertragen. Unvorstellbar heute, muss man sagen, selbst im Livestream. Aber
Ich kann mich auch erinnern, dass wir das mal im Sommerurlaub mit meinen Eltern deutsche Meisterschaften geguckt haben. Da waren wir
ja.
irgendwie, ich glaube, der Stefan Pieper sogar dann überraschend ist der deutsche Meister geworden. Ja, da kann ich, das war, glaube ich, sogar Winterberg. Aber ich, da ist schon zu lange her, würde ich jetzt nicht meine Hand ins Feuer legen. Aber ich kann mich auch gut daran erinnern, dass das dann zu sehen war.
Käme auf jeden Fall hin, da der gute Mann ja auch aus Winterberg kam. Da hätte er natürlich einen großen Vorteil gehabt, wenn das auf der Schanze dann stattgefunden hat. Ich schaue es jetzt natürlich parallel noch nach, sonst lässt mir das keine Ruhe. Stefan, es war 2003 in Oberwiesenthal.
Okay, na gut, aber auf jeden Fall war es ein Winterberg.
Dann hätten wir das auch geklärt und ja, sind jetzt am Ende der Sommer Grand Prix Saison angelangt und ja, auch in den anderen Senioren-Wettkampfklassen ist das Wettkampfgeschehen ja jetzt im Sommer erstmal vorbei. Es gibt natürlich noch, ich muss mich immer noch an den neuen Namen gewöhnen, von der FESA ausgerechnet, das ist ehemals die OPA der Alpencup und die FESA Games, früher OPA Games, die gibt es jetzt noch im weiteren Verlauf des Oktobers. Aber ansonsten haben wir jetzt in der Weltklasse erstmal alles gesehen. Jetzt stehen erstmal nur noch die Landesmeisterschaften an bis Ende Oktober und dann ist wirklich nochmal 2 Wochen Wettkampfpause, bevor es dann rund geht in Lillehammer. Eigentlich ja ein ziemlich idealer Ort, um in den Winter zu starten.
Ja, das hat ja jetzt mittlerweile schon fast Tradition. Klar haben die Männer auch mal in Polen Beginn gehabt und so, aber meistens ist ja dann doch irgendwie Lillehammer jeden bekannt und ich denke auch die beste Wahl, gerade was jetzt Schneesicherheit angeht, ist das ja fast noch der einzige Ort, wo man sich fast drauf verlassen kann, aber auch nicht immer.
So ist es. Ja, dann würde ich sagen, haben wir zumindest jetzt in Klingenthal einen schönen Eindruck davon bekommen oder so einen Appetit haben auf das, was wir im Winter dann sehen können. Das ist jetzt erstmal alles, was wir an ja, sehbarem Material für euch haben. Wir können euch natürlich versprechen, es wird auf jeden Fall Saisonvorschauen geben für die Männer und für die Frauen. Vielleicht gibt es zwischendurch noch eine weitere Episode oder vielleicht sogar zwei, je nachdem, wie das auch mit unseren zeitlichen Verfügbarkeiten ausschaut. Da wollen wir euch jetzt erstmal nichts versprechen, weil wir uns da auch noch so ein bisschen abstimmen müssen, teamintern. Aber wir werden euch auf jeden Fall angemessen in Richtung Winter vorbereiten. Und allerspätestens dann wird auch die Uli wieder mit dabei sein, bei der ich mich für diese Sendung und für heute ganz herzlich bedanken darf. Hat wie immer sehr, sehr viel Spaß gemacht mit dir.
Ja, auch. Vielen lieben Dank, Luis. Vielen lieben Dank an alle Zuhörer, die immer fleißig zuhören. Ich habe auch welche in Klingenthal getroffen. Schöne Grüße, besonders an die, die ich in Klingenthal getroffen habe. Ich möchte jetzt nicht alle Namen dich erwähnen, aber vielen Dank, dass ihr uns so gut zuhört und dass anscheinend auch euch Spaß macht und dann macht es uns natürlich umso mehr Spaß.
Besser hätte ich es nicht sagen können. Ja, wenn euch noch irgendwas auf dem Herzen liegt, ihr wisst natürlich, wie ihr uns erreichen könnt. Und ja, dann würde ich an dieser Stelle sagen, macht's erstmal gut. Bis zum nächsten Mal, wann auch immer das sein wird. Ob noch im Oktober oder dann vielleicht im November. Ihr werdet es auf jeden Fall mitbekommen. Wir wünschen euch eine gute Zeit. Macht es gut und bis dahin gilt wie immer, fliegt, soweit es geht.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.